zusammen.
Hallo.
Heute ziehen wir mal wieder eine Folge ab.
Die zweite Filmfolge sozusagen, oder die Folge
über den zweiten
Film.
Ja.
Nachdem wir letztes Mal doch überzogen haben,
ne, ja, schon
im Ziehthema sind, ne, da war doch dann mehr
zu viel Zug drin. Ja.
Genau, im Einsaal.
Ja.
Wobei ich jetzt schon auch schon gar nicht mehr, also ich meine, jetzt schon nicht ganz weiß, gut dran, aber näher an den Film, an den zweiten erinnere mich schon auch noch gut, aber also im Vergleich mit dem Buch sind mir jetzt nur ein paar Szenen
im Kopf geblieben.
Bekannt, aber ja, vielleicht machen wir einfach eh wieder so, dass du durch die Synopsis gehst und wir gucken, wie es im Film war, im Buch.
Ja, wir gucken den Film noch nebenher an. Man kann ihn ja, glaube ich, sogar jetzt schon irgendwie auf Prime kaufen, ne?
Oh, krass.
Ja, also man kann ihn noch nicht sozusagen irgendwo in einem Abo streamen, aber das kann schon.
Mm.
Aber halt für 21 sonst was, ne?
Na, mit Werbung.
Ah ja, da kann er ja nochmal ins Kino, ne?
Na.
Quasi. Günstiger dann.
Das stimmt. Und nur ein Werbeblock dafür sehr lange.
Ja. Das stimmt schon, ja. Ich finde, also die lohnt es ja auch wirklich im Kino anzugucken, ne?
Das stimmt, ja. Was auch ganz nice war, weil ich das letztes Mal erzählt habe, wahrscheinlich schon, auch mit der Soundanlage mit dem Einser,
ja.
War schon auch trotzdem ganz cool eigentlich, also kam schon gut rüber.
Da rappelt's ordentlich, gell? Ja, Hans Zimmer hat halt wieder die Bässe ausgepackt.
Ja, da und auch, brutal, auch der Surround-Sound dann, wenn sie da mit dem Ornithopter rumfliegen und so, schon ganz cool.
Ja, der Hans hat's schon drauf, gell? Es ist wirklich so. Ne? Sobald ein Hans Zimmer den Arsch dann kommt der Bass in ganz andere Tiefen.
Hm.
Cool, Hans.
Der Hans kann's.
Ja, ja. Gut. Jetzt muss ich auch nochmal mir den Plot aufrufen, um da ein bisschen durchzugehen.
Ja.
Und muss jetzt erstmal auf Englisch stellen, weil auf Deutsch steht, dieser Bereich braucht Überarbeitung.
Na dann.
Okay.
Also ich erinnere mich nur, dass wir direkt mit einer Szene angefangen haben, die es so im Buch nicht gab.
Die mit Irolan?
Kommt es noch davor? Ah, keine Ahnung. Also ich hatte jetzt nur die in Erinnerung, als da die Harkons da auf diesen Felshof fliegen wollen und dann gesniped werden von den
Fremen.
Und dann runterfliegen und Jessica und Paul sind da unten in Deckung und ein oder zwei müssen sie dann auch selber schlagen. Zu sein killt Paul.
Stimmt, der.
Dann kommt Jessica und rettet ihn quasi, indem sie den anderen da im Stein irgendwie niederstreckt.
Ja, ich glaube, die Irolan-Szene kommt noch früher irgendwie.
Okay.
Dass direkt Irolan eingeführt wird, die glaubt, dass Paul noch am Leben ist, was eben auch, also nichts davon ist im Buch quasi. Im Buch müsste das doch auch eigentlich jetzt hier den Zwei-Jahres-Sprung gegeben haben, oder? Schon?
Im Prinzip schon. Genau, hat ja damit geendet, dass die da genau sich da Dingens angeschlossen haben, Stilgar.
Ja, okay, gut, da kommen ja noch dann das da mit Yamis und dem Wasser und so,
ja,
und dann
genau.
Aber der Zwei-Jahres-Sprung, ne?
Ja.
Aber hier kommt kein Sprung.
Ja. Genau, ist ja auch schon mal einer der größeren Unterschiede, ne? Kein Zeitsprung und auch keine Tochter.
Und auch kein Sohn.
Und auch kein Sohn, stimmt, ja.
Also keine Kinder. Kinder wollen sie raushalten.
Vorsicht, spielende Kinder.
Vorsicht, tötende Kinder. Ja, nee, stimmt, diese Szene mit den Hakon-Soldaten, wo ich am Anfang dachte, das sind Sardauka, weil die extrem gepanzert aussehen könnten, auch diese, wie hießen sie denn, Juggernauts aus Modern Warfare 2 sein. Ne,
stimmt.
So wie sie aussahen.
Na, soll eher genau diese komische Kuppelhelm.
Ja, ja. Also ikonografisch sozusagen schön gemacht, ne?
Ja.
Aber ein bisschen verwirrend, auch weil die Sardauka ja die Starken waren und die Hakons eher so die Bimbos.
Ja, weil sie auch dann mit ihren Jetpacks da hochfliegen, so hat man schon gedacht, es ist irgendwie eine Spezialeinheit.
Ja, und zeitlich auch, dass ja noch passen würde vom Buch her, ne, dass die Sardauka auf der Jagd nach den Fremen sind, weil das waren sie ja zu der Zeit wirklich. Also, ne? Wir haben ja kleinen Pogrom sozusagen. Genau. Und im ersten Film sieht man ja noch, wenn sie da kommen zu in das Labor oder halt diesen das Versteck von Liedkinds, weil sie da auch so runtergleiten mit ihren Jetpacks oder whatever, Schwerkraftgeneratoren oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und deswegen dachte ich, das sind jetzt die gleichen sozusagen.
Genau, nur quasi besser für die Wüste ausgestattet.
Ja.
Indem man schwarz anzieht.
Das macht absolut Sinn. Das ist eigentlich bescheuert, gell? Weil die Sadoka haben auch eher so eine weiße Rüstung eigentlich. Ne?
Ja.
Macht schon mehr Sinn als eine schwarze Rüstung in der Wüste, aber okay.
Aber gut, die sind so weiß, ne?
Es macht trotzdem wenig Sinn.
Lobstergefahr,
Was? Lobster?
Lobster,
ne? Und der Lobster haben wir letztens angeschaut. Was für ein verstörender Film, ey.
Sagt mir gar nichts.
Ja, ist von dem Regisseur von Poor Things.
Aha.
Ja, so kommt er auch rüber. Nur bei dem hatte ich leider nicht das Gefühl wie bei Poor Things, wo du am Anfang denkst, hoffentlich wird es noch anders.
Mhm.
Sondern der blieb einfach die ganze Zeit so.
Okay, seltsam.
Hauptdarsteller Colin Farrell, glaube ich.
Aha.
Ja, ist ziemlich alt. Lena Seydoux ist auch dabei, also.
Ah, okay. Ist ja relativ neu noch, oder was?
Nee.
Was habe ich jetzt da gemacht, eigentlich, Idiot? Was kommt davon, wenn das Mikro auf dem Tisch steht?
2015.
Ah, okay.
Rachel Weisz ist auch dabei. Ist
Lea Seydoux schon so lange dabei? Ich kenne die nur noch aus. Also, ich habe die. Also, gut, da war Rachel auch schon ein bisschen her. In Inglourious Basterds, ne, am Anfang, aber da war sie doch ziemlich unbekannt.
Stimmt, ja, das hatte ich noch.
Und bei Dingens, stimmt, der ist aber auch nicht so. Von wann ist denn der? Midnight in Paris.
2011.
Ah, ja, eben.
Und danach hat sie Mission Impossible Phantom Protokoll gemacht.
Ah, ja, da erinnere ich mich noch. Da hat sie auch ein schönes Outfit an.
Ah. Wann waren Inglourious Basterds früher? Aber 2009.
Ja, 2009.
Okay,
ja.
2006 hat sie angefangen, aber mit irgendwelchen französischen Filmen.
Ah, okay.
Das war dann Inglourious Basterds, war der erste größere sozusagen.
Hm. Gut, da war sie auch nur am Anfang kurz. Ne? Also.
Ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Weiß gar nicht, ob die überhaupt was sagt. Ist ja einer von den Töchtern da, aber die fliehen ja dann.
Ah.
Also, nee, die fliehen nicht, sie ist ja keine Jüdin. Egal.
Ja.
Sie wird nur gezeigt.
Nur Französin.
Genau. Soll auch fliehen, wenn die SS kommt.
Ja. Das wäre anzuraten. Oder man schließt sich gleich Vichy an.
Ja.
Jetzt sind wir weit weg von der Wüste. Dann kommen wir jetzt aber wieder zurück in die Situation da eben,
wo das Afrika-Korps.
Die Harkonnens besiegt werden, fand ich aber szenisch eigentlich ganz cool, ne?
Also ein bisschen. Vor allem eben, das hatten wir auch beim ersten schon, das ist auch eher eine grundsätzliche Beobachtung, nicht jetzt unbedingt für die Szene, dass eben aber Jessica auch einfach ein bisschen mehr aktive Szenen bekommt sozusagen, in der sie nicht einfach nur dabei ist, wie im Buch und so rumgeführt wird von Paul, sondern dass sie ihm quasi das Leben rettet, wenn man so will, und auch ihm dann noch eine Lektion erteilt. Da wirkt sie schon immer ein bisschen stärker insgesamt.
Also ich habe auch Interviews mit Denis Villeneuve sozusagen gesehen, wo er eben auch sagt, dass das sein Ansinnen war, den Frauen mehr eigene Handlungsmacht zuzusprechen und so.
Naja, die gab es in den 60ern auch noch nicht.
Nee, hier auch gelungen. An anderen Stellen bei Jessica finde ich es nicht so gelungen. Aber okay. Weil sozusagen sie da stärker rauskommt als die hinterm Plan, dass Paul Imperator werden soll und so. Und das relativiert, finde ich, Paul ein bisschen.
War das so im Film, dass das ihre Idee war?
Ja, also nicht genuin ihre, schon seine da unten in dem Bunker. Aber nachher gibt es die Szene da bei dem Wasser des Lebens oder sowas, wo sie sagt, dass sie unbedingt will, also dass wenn Paul kommt, dass sie alles machen sollen, was er will und so, weil er muss irgendwie Imperator werden und was weiß ich. Und, weißt du?
Ja, klar. Okay.
Und auch die Spannung mit Shani, dass sie ja ihn eigentlich pushen will und deswegen denkt, Shani muss eigentlich weg, weil die bringt nichts diplomatisch. Weißt du? Ja, auf der einen Seite bis zum gewissen Teil vielleicht okay, aber auf der anderen Seite finde ich schmäler, das ist ein bisschen die Hybris von Paul sozusagen, weißt du?
Na.
Weil im Buch ist sie ja schon dann irgendwann quasi nur noch Beraterin.
Na.
Oder darf halt mitlaufen sozusagen, ne?
Na, stimmt.
Ja, und nachdem sie diese Patrouille da ausgeschaltet haben, ne, dann kommen sie zum Siege Tabor. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wie sieht's denn aus im Siege Tabor?
Also ich erinnere mich nur an diese, wobei das Stand des Wassers, wo er wahrscheinlich, was der da im Buch meinten, was da deutlich größer war mit diesen,
das aussah
wie so ein,
ja.
So ein Reliktensaal, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, mit diesen
Reliktensaal, gut. Nennen wir es doch einfach Reliktensaal.
Aber ja, wie sah es da sonst aus, weiß ich auch gerade nicht mehr.
Ich
erinnere mich nur an die größere Versammlung dann später, aber das war einfach nur eine große Höhle.
Ja,
aber eben jetzt so wie im Buch, dass sie jetzt dann da durchlaufen und dann die Hara kommt oder so und sagt,
nee,
hier,
ja,
ich bin jetzt hier deine Frau oder Dienerin oder so, war da auch nicht. Also sie kommt dann vor, aber sie ist ja dann eher eine von den Leuten, mit denen Shani ablässt hat. Oder? Soll das wahrscheinlich sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie einen Namen bekommt im Film.
Ich glaub eigentlich nicht, aber.
Vielleicht, keine Ahnung, ist ja nur meine Interpretation, ständig unwichtig, wenn sie eh keinen Namen hat.
Ja. Interessant, ja.
Aber ja, so, also in den Höhlen wird da gar nicht so viel gezeigt, habe ich das Gefühl, so in der Erinnerung.
Nee, gell, es ist eher. Ja.
Und dann geht's ja auch relativ schnell, also.
Stimmt.
Vor, aber dann geht es ja relativ schnell auch zu der Szene mit Dingens, Jessica, wie jetzt so Reverend
Mother. Steht und so. Jetzt auch hier im Blood als nächstes.
Eben, das haben sie ja dann noch ziemlich schnell beschlossen, glaube ich, während sie, als er dann ankam, hat eben Dingens was gesagt, hier Stilgar.
Ja, da gab es auch noch ein bisschen Diskussion, weil genau. Andere dachten, die sind Spione und so. Spione?
Ja, eben. Und das war dann auch eine von den Szenen, die ein bisschen enttäuschend waren im Film. Eine der wenigen, oder ja, insgesamt die vom Film dann doch nicht so gut umgesetzt wurden. Klar, weil sie vielleicht auch anderen aha. Fokus gelegt haben, fand aha, ich jetzt, aha. Dass aha. Da so in dieser Nebenhöhle so ein bisschen wird ein kurzes Ritual durchgeführt, ne, wie Jessica
Meine Nebenhöhle, mein Major-Problem.
Genau, da kommt eine ehrwürdige Mutter raus.
Oh Gott.
Eine Mutter an der Popel.
Genau, den nächsten riesengelben Rotzklumpen nenne ich genauso. Sag ich, boah, hier bin eine Reverend Mother ist rausgekommen.
Na. Ja, und auch nur so unter denen, ne, so ein paar von den Weisen, Fremen, von den alten Weisen, oder wie man sie nennen soll. Was ich ganz cool fand, dass die überhaupt, dass die Screentime bekommen haben, weil die werden mal im Buch kurz erwähnt von Stilgar Softyear, wenn diese große Versammlung einberufen wird, dann werden auch die Weisen dazugeholt und da wird man, dann sehen sie.
Sehen sie.
Sehen wir sie auch mal und ja, da stimmt, sie dann da irgendwas besprechen.
Mit dieser alten Mutter, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und die sitzen dann da irgendwie zu fünft in ihrem Kreis und dann wird ihnen wieder dieses Wasser übergeben und dann sehen sie, scheiße, Jessica ist schwanger. Warum?
Ja.
Und währenddessen sind die anderen einfach alle draußen, ne, und
ja, und
warten
vor allen
halt,
Dingen,
bis
es wird auch keine Orgie gefeiert.
Schade. Ja. Nee, und da kommt ja dann auch schon der Konflikt so ein bisschen, ne, weil er dann der Shani oder Chani, wie immer, da mit ihren anderen da tuschelt und dann machen sie sich überall die anderen lustig. Ne?
Die sitzen ja draußen, ne?
Irgendwie. Eben, genau. Und die sitzen ja ein bisschen separat von Stilgar und sowas und machen sich dann da lustig und Paul fragt.
Scheiße. Paul fragt die Leute und sagt, Grenade.
Fragt er dann irgendwie, was, warum die jetzt da so giggeln eigentlich und dann eben. Und da kommt ja auch wieder einer der Konflikte raus, die es im Buch so nicht gab mit diesem, weil Chani ja dann sagt, hier die Südfremen, die sind alle so verblendet und glauben hier an den Scheiß mit eben
Nisan
al-Gaib und so.
Überhaupt nicht verstanden, um ehrlich zu sein, warum man das gemacht hat. Also ich verstehe, warum man Chani zu einem kritischen Charakter machen will und eine Dichotomie aufmachen, die es im Buch so nicht gibt.
Entschuldigung.
Das drückt mich nur distinguiert aus.
Nee, weil ich gerade ist egal.
Hast du mal was gefragt?
Nee, nee. Genau, aber...
Jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich sagen. Ah, ja, Gianni und so, Buch und alles, okay. Wenn auch ich jetzt das zweite Buch schon gelesen habe und naja, was, ich verstehe nicht, es gibt im Buch nie Süd- und Nord-Fremen und es gibt auch keine pragmatischen und Gläubigen. Vor allen Dingen, ich meine, am Schluss ist ja auch nur noch Shani sozusagen, die da protestiert. Ja, also es, also man baut hier sozusagen was auf, was man dann gar nicht mehr nutzt. Dann hätte man ja gleich von Anfang an Shani als die Antireligiöse darstellen können. Es wäre auch kein Problem gewesen, hätte jetzt auch nicht wehgetan. Und auf der anderen Seite nimmt man dann halt Stilgar hin, stellt ihn als Südfreme raus, was irgendwie auch keinen Sinn macht, wenn er der Leiter von dem Siege-Stab ist, der im Norden ist und Liedkainz, der auch aus dem Norden kommt. Also, was schon mal gar keinen Sinn macht und macht ihn dann noch zu so einem
Slapstick-gläubigen
Fanatiker.
Nee, eben, das fand ich auch komisch. Das hat man bei den ersten paar Szenen mit Stilgar schon gemerkt. Ja. Auch unabhängig davon, ob es jetzt um dieses, eben die Sen Agaib und sowas ging oder nicht, dass er eben so halbwitzige Szenen irgendwie hat, wo man schon gedacht hat, hey, also es war auch dann im einsamen Ende gar nicht so, als sie ihn da treffen, ne? Also, da war halt einfach so der Leader und selbst da sagt er dann Shani noch zu denen, nachdem sie dann da, nachdem er dann Yamis killt, also Paul sagt sie noch zu denen, ja, ihr gehört jetzt zu uns quasi, ne? Und da war auch noch kein Konflikt zwischen den Fremen drin. Muss man ja auch nicht direkt dann da einbringen, aber eben da wirkte sie dann noch nicht so kritisch, wie sie dann da aufgebaut wird. Eben was ja irgendwo okay ist, ne, auch im Vergleich zu Buch Gianni, aber wie gesagt, diese ganze Nord-Süd-Geschichte war schon ein bisschen seltsam. Und eben halt schade auch für Stilgar, dass er dann so direkt von Anfang an so ein bisschen eben der Witzige war und nicht so streng auch wie im Buch, ne? Also auch dann bei den anderen Szenen später, wo er dann im Buch auch noch mal irgendwie Paul gewarnt hat oder wie auch immer ihn belehrt hat, kommt da gar nicht rüber. Das heißt dann auch mal nur so auf der, er hat ihm ja das und das gezeigt, aber es wäre auch mal cool gewesen, dass die vielleicht 1-2 Szenen zusammen haben, wo sie sowas machen.
Ja, ich finde, ich meine, im Buch ist er ja im besten Sinne Traditionalist, aber nicht Fanatiker.
Genau, oder eben nicht von Anfang an auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch, das ist eigentlich das Coole an seinem Arc, dass er eben dann gegen Ende eher so wird. Und dass Paul das auch bemerkt und ein bisschen schade findet. Und es kommt halt alles im Film nicht so rüber, aber da greife ich jetzt vor.
Nee, und also die Freundin da von Gianni, die heißt Shishakli. Steht hier. Haben wir jetzt im Film nicht gehört, aber ist auch interessant, gell, dass man irgendwie eine Freundin da finden muss, die es im Buch nicht gibt und die dann Shishakli nennen.
Ja, das klingt wie ein griechisches Gericht.
Ja. Oder irgendwas, was im Kamasutra steht.
Oh.
Mach ich den Shishakli. Ja.
Genau.
Da, also, als nächstes steht im Plot sozusagen, dass Paul und Gianni in Love fallen.
Oh.
Und dass er die fremenitische Kultur lernt. Language. Fedaikin. Riding a Sandworm.
Ja, eben, also es gibt ja dann, glaube ich, die Szene, als er dann, als Dingens, Stilgar ihm dann die Aufgabe gibt, er soll hier die Wüste überqueren zu einem bestimmten, oder ist das, nein doch?
Naja, es ist das nächste, stimmt schon.
Ah ja, genau, und dann sagt er, okay, da, so muss ich da hin, und während er dann dahin versucht, hin zu Fremen walken, wie er immer, kommt dann Shani irgendwo aus der Dunkelheit und sagt, hier, du läufst wie ein Rhinoceros oder wie immer. Sagt sie wahrscheinlich nicht, weil die wissen nicht, was es ist, aber so auf die Art. Und dann machen sie das eben zusammen mit dem Gärtner.
Ja, und dann kommt auch schon, dass er irgendwie einen Wurm reiten soll, ne? Also,
da ist.
Ja, ja. Beziehungsweise ist mir jetzt ehrlicherweise nicht ganz sicher. Es gibt ja den Überfall auf diesen Harkonnen-Konvoi. Aber ich glaube, davor lernt er den Wurm reiten tatsächlich.
Ah, okay. Dachte ich jetzt auch, dass es eher davor ist, aber...
Der Raid?
Ja.
Kann auch sein. Ich meine, nach diesem Raid kriegt er seinen Usul-Namen, ne? den er ja im Buch nach dem Fight mit Dings schon kriegt, ne? Mit Yamis. Oder?
Habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt, während wir es geschaut haben, ob das im Buch nicht schon... Weil eben, er war ja nie bei einem... Also er war
kein Raid
dabei, ne? Aber es wurden nie welche beschrieben. Von dem her kann man das nur... Mutmaß.
Bin ziemlich sicher, dass er den direkt nach dem Kampf mit Yamis gekriegt hat.
Na.
Oder?
Das, ja, Ja, ich meine, was...
Gott.
Wenn sonst hat er gegen niemanden gekämpft, ne?
Ich guck nochmal schnell in meinen Notizen nach.
Was ja im Film auch nicht war, ne? Das mit Gurney und den Sadoka und so.
Hä?
Aber
was?
Da die später dann die Szene, als sie Gurney treffen und dann da eventuell Sadoka in der Gruppe dabei sind und sowas, ne, der ganze Konflikt und dass die da einen gefangen nehmen, oder das war auch alles im Buch nicht. Im Film.
Warte mal,
weil er ja da schon da schon Befehle gibt, ne? Deswegen dachte ich jetzt, ob das vielleicht danach war, weil da muss auch schon Uzul gewesen sein. Uzuzel.
Azazel. Ja, direkt nach, ja.
Okay.
Ja. War schon richtig direkt nach Yamis Kampf. Und hier ist aber so, ist, also wie gesagt, weiß jetzt nicht, ob sie erst diesen Raid machen und dann er Uzul heißt und dann den Sandwurm reitet oder andersrum. Diese Sandwurm-Reitszene haben sie ja eigentlich ganz gut umgesetzt, ne?
Ja.
Also, meinen, da springen nicht alle rauf.
Nee.
Reitet nur einer, aber es finde ja, von...
Ja, auch bei den anderen, die gezeigt werden, da ist auch immer nur einer, aber es ist ja. Wie gesagt, okay, also wie gesagt...
Wobei, nee, stimmt nicht. Einmal, wo sie dann nach Süden gehen, zu diesem Tempel, wo dieses Wasser des Lebens ist, Jessica, da ist eine ganze Menge auf dem Wurm.
Ah, okay.
Da wird sie doch auch gezeigt, wie sie mal aus so einem kleinen Zelt, was sie da hat, rausguckt, aber so viel Sand und so, und da sind mehrere Leute auf dem Wurm.
Ah, okay. Ja, eben, weil es doch ganz cool ist zu zeigen, dass die das auch tatsächlich eben als Fortbewegungsmittel für ganze Sieges benutzen, sozusagen.
Aber eben die Szene, wo Paul sozusagen den holt, auch wenn die anders ist, finde ich die gut, weil im Buch konnte man sich die nur ganz schwer vorstellen.
Also, nee, ich fand die echt eine der geilsten Szenen eigentlich im Film, auch so eben das ganze, also die ganze Wucht von diesem Wurm und sowas kommt echt alles sehr gut rüber und auch das eben auch da wieder der Soundtrack und das Sounddesign, ne, da ist man schon echt richtig drin.
Ja, also deswegen lohnt sich das ja im Kino, ne?
Genau, das Einzige, was eben halt daran ein bisschen schade war, oder auch dann danach, dadurch, dass eben keiner von den anderen draufspringt, alle feiern ihn dann nur und Stilgar dann auch, ne, und im Buch war es eigentlich ganz cool, dass er sich selber feiert, Paul, ne, und Stilgar aber sagt, nee, Junge, da war einiges eigentlich falsch.
Yeah.
So, das fehlt eben halt an Stilgar als Charakter im Zweier ein bisschen, das war ein bisschen schade. Und eben, dann ist er auch, da ist er dann auch eine der größeren Veränderungen im Sinne von den Plotpoints, ne, weil ja dann im Buch normalerweise nach der Szene treffen sie ja direkt
Gurney. Genau, ja.
Und da ist dann nur eben, er wird dann gefeiert und dann geht's aber anders weiter, was ich jetzt auch nicht auswendig weiß. Vielleicht mit den Hakon, stimmt, davon war irgendwie auch noch nichts. Ne?
Ja, absolut, genau, das jetzt warte mal, ich muss mal. Ja, das ist relativ schlecht beschrieben hier im Plot tatsächlich.
Okay. Ich nicht auf IMDb gucken?
Ja, ich weiß nicht. Warte mal.
Das sind die Synopsis.
Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt.
Eigentlich ganz gut.
Aber dann habe ich das gegoogelt, dann habe ich keine gefunden, so wirklich.
Ach so, echt?
Nee. Ah, jetzt.
Gut, ich meine, die werden ja auch von Community-Leuten geschrieben, von dem her.
Ja, aber hier ist gut, ja, hier ist lang, okay. Ah, geil. Das hat der gleiche geschrieben. 1:1 gleiche wie auf YouTube. Wie auf Wikipedia, Herrgott.
Na ja, gut.
Dann, ja, egal, aber hier ist tatsächlich so, also hier steht einfach nur, dass Raban durch Feldraute ersetzt wird, aber tatsächlich hier kommt jetzt die ganze Arena-Szene und das ganze Zeug und die Sedu und Seduce und die ganze Geschichte sozusagen.
Gut.
Die sie ja auch gut umgesetzt haben.
Nee, eben, was halt schon auch deutlich anders, also jetzt einfach mal rein optisch, ne, der Fate ist natürlich auch ein normaler Glatzkopf, wie die anderen Harkonnens. Er ist zwar fit, so wie im Buch auch, aber im Buch hat er eigentlich lange Haare, fit, ne? Naja, gut, das stimmt.
Weil
fit statt fett.
Ich verstehe schon sozusagen, dass sie ihn jetzt nicht wie im Buch mit irgendwelchen blonden Löckchen und komischen Engelschuhen dargestellt haben, weil irgendwie, ich meine, das ist schon auch ein bisschen schade, weil im Buch ist schade, so ein richtiger BBL-Student, so ein unsympathischer, ne, so ein Justus.
Genau.
Und kann auch nicht ganz so viel. Also, ne? Ja, sorry. Was?
Nee, er bindet sich immer den Pulli so um die Hüfte, ja, wenn es warm ist.
Aber genau so, ne? Also genau so ein Charakter ist er eigentlich im Buch, nämlich. Er denkt auch immer, er ist wahnsinnig gut, aber er ist halt eigentlich auch nicht wirklich gut.
Na.
Da können wir vielleicht dann ganz am Schluss auch nochmal bei dem Kampf drauf eingehen. Aber eben, ich verstehe die Adaption schon. Was ich ein bisschen schade finde, ist schon tatsächlich, dass diese auch hier wieder dieser Unterschied nicht so rauskommt, dass halt im Buch die ganzen Harkonnens Dicksäcke sind, die gut durchgefüttert, irgendwie faul und ein bisschen unfähig geworden sind, aber er halt der Typisch, der sich richtig fit hält.
Na.
Aber das kannst du halt nicht machen, wenn Bautista irgendwie Rabban ist, dann...
Nee, klar.
Naja. Ja.
Nee, eben, was halt dann nur bei der Szene an sich eben, wie du es ja schon angedeutet hast, eben ein bisschen auch schade war, oder im Vergleich zum Buch, dass halt eben er die Leute oder auch den Kampf dann gegen die Sklaven oder auch gegen den, der nicht präpariert wurde, sozusagen doch relativ easy gewinnt eigentlich, ne, und im Buch ja eigentlich schon auch Probleme damit hatte.
Ja, ja.
Und auch eben, dass der Baron, der sitzt ja dann da ganz oben im Film und guckt durch sein Fernglas und sagt irgendwie hier, es war quasi sein Geschenk an ihn, dass er eben einen nicht hat präparieren lassen, damit er einen gescheiten Kampf hat. Obwohl es ja im Buch genau umgekehrt war, ne, er war ja dann erschrocken und hat gedacht, scheiße, nicht, dass er ihn jetzt killt und so. Das finde ich halt auch cooler, eigentlich im Buch, ne, der Baron insgesamt, das hatten wir aber, glaube ich, das Mal schon,
ja,
dass absolut. Er halt ein bisschen zweidimensionaler war, ne, also
ja.
Bisschen auch Schwäche zeigt und Unsicherheit und so.
Ja, und diese Dauerintrigen an dem Harkonnenhof sozusagen, wo Veit Rauter mitmacht, der Baron, keiner soll sich sicher sein, alle versuchen sich irgendwie gegenseitig umzubringen und so und
naja, stimmt, das kommt eigentlich auch gar nicht rüber.
Nee, also im Film ist schon der Baron einfach so ein Alleinherrscher, der unangefochten an der Spitze steht und Veit ist irgendwie sein psychotischer, krasser Lapdog, der alle töten will sozusagen. Also er kommt ja auch gar nicht raus, dass Veit Rauter den Baron irgendwie töten will oder so, ne?
Ja, auch generell, dass er einfach random irgendwie Leute absticht und so, das auch da die Bediensteten und so, Bediensteten.
Ja.
Ja, haben sie ihn halt eben im Film so ein bisschen als den aber eben halt auch ein bisschen schade, ne, so ein bisschen auch nur dieser Psycho-Killer und viel mehr halt dann da irgendwie auch nicht, fand ich jetzt so, das ist schon auch ein bisschen schade, aber ja.
Bisschen schon der Wunsch nach stereotypischeren Gegnern sozusagen als mehr Differenzierung. Ich finde auch schade, dass Fenring selber nicht vorkommt, sondern nur sie.
Konnten sie keinen passenden Schauspieler finden.
Ja, ich weiß nicht, also
nee,
es hat bestimmt nicht, welche gegeben, nee, aber
klar.
Was ich viel, also am 7.
Was?
Was ist am 7.?
Nee, haben sie niemanden gefunden, der ähnlich attraktiv ist wie Lea Seydoux als männlicher Counterpart, aber hätte es schon auch ein paar gegeben.
Ja.
Muss ja auch gar nicht sein eigentlich. Ne?
Ein Walz?
Zum Beispiel.
Der hätte doch da gut gepasst, ist ja auch so ein bisschen falkenartiger, der ist ja auch richtig krass, ist ja ein quasi Quiesatz, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber gut, okay, die Grundgeschichte haben sie ja schon beibehalten, auch dass die sich an Veit Rauter ranmacht und sie schwängern lässt und so, ne? Was ich interessant finde, diese filmische Umsetzung von Jedi Prime mit dem Schwarz-Weiß, weißt
du? Jedi.
Ja. Jedi Prime, weil es mit jemandem davon hatte, der irgendwie im Brustton der Überzeugung gesagt hat, naja, es ist ja wegen den ihren Sonnen oder sowas, die irgendwie verdreht sind, was weiß ich, deswegen sind die auch alle so weiß und so. Nette Erklärung, die findet man online auch, aber die ist falsch. Also,
okay. Ist
jetzt nicht lore-technisch gestützt sozusagen. Das ist nett, das ist einfach nur ein filmisches Element, wo man sich gedacht hat, es kommt extrem cool. Auch weil das Feuerwerk sieht ja anders aus, sieht ja aus, als ob es irgendwie so eher so Tintenflecke und so und alles. Und es wird tatsächlich auf manchen Websites erklärt damit, dass da die Sonne anders ist oder so, dass es eine schwarze Sonne ist, die Anti-Licht, was weiß ich, keine Ahnung. Es macht weder wissenschaftlich noch im Buch Sinn, also kommt nicht so vor. Jedi Prime, ganz normaler Planet.
Nee, das fand ich auch fast schon ein bisschen arg krass, den Kontrast dann in diesen Hakon-Szenen. Also ich fand es dann fand es dann im Nachhinein okay, dass es da nicht so viel davon gab, weil ich das zumindest dann im Kino schon irgendwie gar nicht so schön einfach fand, auch anzusehen. So, ich meine, muss ja auch nicht immer schön sein, aber irgendwo passt es ja auch zu den Hakons auf eine Art. Aber ja, es war dann doch ein bisschen arg extrem. Vielleicht aber auch eben halt als natürlich als Kontrast zu Arrakis, ne, mit der krassen Sonne, die 50 Grad runterballert.
Ja, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen die Idee, damit zu spielen. Aber wie gesagt, das ist rein filmischer Kunstgriff, der jetzt nicht in irgendeiner Story liegt. Weil, wie gesagt, die Leute das irgendwie jetzt so schön reden, ja, das kann man sagen, stimmt aber nicht. Nee, muss man einfach mal sagen, ist nicht so, ne, also
kann auch sagen, dass Hitler sich nach Argentinien abgesetzt hat.
Ja, irgend so ein Vergleich wollte ich auch bringen, hab dann gedacht, lass es lieber.
Geil. Nee, ich habe nur an dieses eine Video gedacht, das wir mal vor Ewigkeit gesehen haben, wo es einer gesagt hat. Ich habe
dran gedacht zu sagen, dass Napoleon gar kein Franzose war oder so.
Ja. Ja, und da hat einer auch ganz normal gesagt, ja, er ist da ganz normal nach Argentinien, ist irgendwie 1964 dann dort gestorben. Irgendwie sowas.
Ja. Das ist ja noch nicht, also das ist ja, weißt du, ich meine, bei Napoleon kannst du ja noch diskutieren, er kam von der Insel und so, aber das ist ja hanebüchener Schwachsinn. Also, no. Ja, okay. Ja, genau, dann kommt doch, also es kommt dann noch eine Szene auf, ich weiß nicht, der Hauptwelt, keine Ahnung, wird im Buch nie benannt, ne, da wo halt der Imperator ist und
ach so.
Irulan und Moyam, also stimmt. Wo die Sedu dann hier Fenring da kommt und sagt, dass sie eben es erledigt hat und
geschwängert.
Genau. und die Lineage gesichert ist eben auch, wenn Paul tot ist, ne? Finde ich auch nett, dass sie so nochmal diese Beziehung Irulan, Moyam zeigen, das ist schon ein Spoiler für den dritten Film sozusagen, das Verhältnis muss klarer sein, damit das nicht irgendwie überraschend kommt.
Okay.
Aber sie ist ja auch im Buch eine Bene Gesserit und sowas, ne? Ja. Also, und die Moyam ist auch die Irulan ausgebildet hat und so, das wird nur im Kommenden noch ein bisschen stärker gestresst. Okay. Im Film haben sie es halt einfach schon mal aufgebaut, sozusagen.
Naja, ich meine, im Buch kommt es halt eher aus dem Kontext, ne? Das, also eben, ja. dass sie auch trainiert wurde, Bene Gesserit, war da ja das, auch, oder?
Genau, das steht im Buch drin, ja.
Und eben, weil ja einfach auch die Moyam, die Beraterin ist direkt vom Empire, von dem er da.
Ja, macht Sinn.
Macht Sinn, ne? Kommt hin.
Macht Sinn, kommt hin. Und dann kommt nämlich die ganze Geschichte mit, dass Jessica mit den Südfundamentalisten nämlich genau nach Süden reist. Auf dem Wurm.
Okay.
Irgendwie, um auch die Leute zu überzeugen und irgendein großes Signal zu senden, dass sie alle Paul folgen sollen. Deswegen, das meine ich, weil in der Szenerie sozusagen war am stärksten die Jessica-Agenda, mein Sohn muss der Führer von euch allen werden und dann wird er groß sozusagen, was im Buch ja jetzt eigentlich nicht ihr Ding war. Also sie war ja dann hauptsächlich halt irgendwie eine Reverend Mother und hat halt klug rumberaten.
Ja, eben hatte so ein bisschen ihre Amtspflichten erfüllt für den Siege so ein bisschen. Aber eben, was ja dann davor noch war, was wahrscheinlich in der Synopsis nicht drin ist, was nicht extra erwähnt werden muss unbedingt, aber da erinnere ich mich jetzt nur gerade dran, als Paul und Jessica eben dann da sich noch besprechen, bevor sie geht und sie ja dann schon schwanger ist, immer wieder so die Hände am Bauch hat. Und dann kommen ja auch die Signale von der Aaliyah dann quasi in den inneren Monolog von Jessica rein. Und sie sagt dann quasi, ja, Aaliyah meint, wir sollten das und das machen.
Yeah.
Und das fand ich eigentlich von der Umsetzung auch ganz okay, eben dafür, dass sie den Zeitpunkt nicht gemacht haben, haben sie trotzdem so ein bisschen eingebaut, weil wir ja wissen, dass sie durch dieses Ritual auch beeinflusst wurde, dass sie dann auch jetzt schon quasi mitdenkt, obwohl sie noch im Bauch ist. Das fand ich eigentlich eine ganz gelungene Umsetzung.
Man hat Paul die Vision von Aaliyah. Später erst, gell?
Weiß ich jetzt nicht, später erst.
Genau, aber Jessica reist da eben nach Süden und Paul will ja nicht, weil er irgendwie da auch schon Visionen hat, dass dann der Dschihad stattfindet. Ne? Das finde ich, haben sie eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Ne? So nicht so, also schon, aber nicht so viel crazy Zeug. Und genau, währenddem sie da nach Süden eben gehen, weiß nicht, ob das da dann auch schon ist, wo sie in diesen Tempel geht, wo der kleine Bringer gefangen gehalten wird, ne? Den zeigen sie dann auch und so. Und da sagt sie ja auch der Frau, sie soll, wenn Paul kommt, alles umsetzen, was er will.
Na.
Jetzt auch nicht wie im Buch, ne? Also gar nicht wie im Buch, weil die ganze Szene mit dem Wasser und das ganze Zeug ist ja nicht im Süden, sondern im Norden.
Naja, genau.
Und sie kommt ja in den Norden, weil er es will und er macht es dann irgendwie einfach auf von sich selber
genau,
und so.
Genau, eben, er hat für sich eine Vision, der es machen muss und da hilft ihm ja auch keiner dann.
Genau. Und da ist halt eher so ein bisschen, ist ein bisschen ihre Agenda. Er will nicht und dann wird nämlich der Überfall da auf die Gurney-Truppe gezeigt, ne? Der dann auch wieder ziemlich wie im Buch ist an sich.
Ja. Ja, das war auch ganz cool, fand ich, von der Kontinuität, sage ich mal, zwischen den beiden gab es ja dann im ersten Film die Szene, als er irgendwie Paul in seinem Zimmer steht mit dem Rücken zur Tür und er dann sagt, also Gurney kommt rein und sagt, er sollte nicht mit dem Rücken zur Tür stehen und er sagt dann, ja, ich erkenne dich eher in deinen Schritten, alter Mann, und genau das sagt er uns ihm auch, als sie ihn dann da überraschen, das fand ich irgendwie ganz cool.
Ja.
Das war dann so ein bisschen der Kennenlernmoment, war dann nicht so wie im Buch, wo sie sich irgendwie umarmen und fünfmal Gurney und Paul sagen, so. Also im Englischen zumindest ein bisschen komisch, aber
ja. Ja gut, ich meine, hier ist halt auch nicht so, dass sie sich 2,5 Jahre nicht gesehen haben.
Das stimmt.
Sondern vielleicht 3 Monate oder so. Nee.
Und hier werden auch seine Leute nicht so krass gestabbt, oder?
Also nee. Gurneys. Ja, wobei, ich meine, werden schon ein bisschen umgebracht. Nee, ja. Vor allen Dingen irgendwie das Gerät wird ja zerstört und nicht von den Fremen eingesackt, oder? Im Film.
Das kann sein.
Ja, die sprengen, glaube ich, da die Ketten und sowas und ja,
gesprengte Ketten.
Ja. Aber eben an sich finde ich, ist die Szene schon ziemlich, ziemlich gut umgesetzt.
Eben halt nur diese ganze Sache mit den Sadoka, die da infiltriert haben und sowas, war halt da nicht, ne? Und dann gehen sie ja eigentlich da in die Höhle und dann gibt's ja den Kampf im Buch da, dieses kurze Gefecht. Und dadurch haben sie dann diesen Gefangenen, den sie dann später benutzen, der auch eigentlich im Endeffekt gar nicht auch so wichtig war, ne? Also von dem her schon auch verständlich, dass sie das alles auch rausgelassen haben.
Ja, sonst wird's auch zu lang. Ja.
Können sich die ganze Screentime mit Josh Brolin nicht leisten.
Ja, der
schnippt dann mit dem Finger.
Ja, da genau, schnippt mit dem Finger, ne, der Erzähler von den Atomics, also von der Geheimwaffe sozusagen.
Ja. Die Family Atomics.
Die wusste er auch im Buch, gell, und hat es ihr erzählt. Es war ein bisschen, dann die ganze Atomics-Geschichte ein bisschen strange, im Buch, im Film ist sie genauso umgesetzt wie im Buch, ein bisschen strange.
Eben, da gehen sie auch dann hin und sagen, hier sind die ganzen Atomics, die schon seit Jahren irgendwie hier lagern.
Ja. Was nicht sein kann, ne?
Nee,
aber okay.
Ja, das war irgendwie ein bisschen, ja, krasses Arsenal plötzlich, aber okay.
Ja, und dann kommt schon einer der größten Veränderungen hin zum Buch, ne? Da wird nämlich irgendwie Fate Rauter wesentlich mehr Handlungsmacht eingeräumt, der dann irgendwie Rabban absetzt, selber. Zu der Zeit eben schon, was, ich meine, ich glaube, er kommt ja eigentlich im Buch erst mit dem Imperator
ja, auf eben, Arrakis also, an. Da hat sich da noch nichts verändert. Da ist immer noch Rabban, der halt ein bisschen in die Enge getrieben wurde.
Und dann eben, dann greift er auch nämlich gleich den Siege Tarba an und zerstört ihn quasi, ne?
Ja.
Mit einem ziemlich coolen Schiff und Raketenangriff oder mit Schiffen sozusagen, die da rumballern, die, also optisch finde ich das richtig cool. Storytechnisch hat es viele, viele Probleme. Also, warum hat es Rabban nicht gemacht, wenn es so einfach ist?
Ja.
Warum fliegen die nicht mit den Schiffen über ganz Arrakis und legen einfach die Berge in Schutt und Asche? Weil bei den Arkon kommt es ja nicht auf Geld drauf an. Schwierig, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Warum setzt man diese Schiffe nicht ein, um die Harvester zu schützen und schießt mit denen auf Würmern? Weiß ich nicht. Ich meine, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das teurer ist, wie diese Harvester ständig neu zu bauen.
Mm.
Also,
na. Ja.
Aber, also, filmtechnisch funktioniert's.
Ja, eben. Also, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das jetzt ein, das ist einfach nur ein großes Schiff und ein paar Begleitschiffe, oder war das?
Das waren, glaube ich, eins oder zwei, ich weiß nicht.
Okay.
Also,
weil ich jetzt nur gedacht habe, vielleicht haben sie von diesen großen irgendwie nur eins, was jetzt
ja,
ganzen,
das kann natürlich
das
auch
ganze
sein,
Siege
ja.
auseinandernehmen kann, aber klar könnte man trotzdem die Büsche damit abfahren und überall halt reinhalten.
Aber es sah cool aus. Und
ja. Und dann zündet er noch, wie heißt sie? Schilacksteck?
Schischagli. Schischaschlück.
Ja, die zündet er auch noch an, um ihn noch grausamer zu machen.
Schischagli wird zu Schischaschlück.
Genau.
Ja, sie denkt auch, sie wird verhört, ne, aber er bringt sie nur um.
Ja.
Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich diese, ich finde dafür, dass das Fate Rauter so aufgebaut wird, geht's halt dann, gibt's doch zu wenig mit ihm und geht's dann auch zu schnell zu Ende. Also ich weiß nicht, ob man ihn deswegen so zum Dämon hätte machen müssen.
Genau, und dafür ist er eben dann auch irgendwie nur das halt, ne? Er ist halt kein Gegner politisch sozusagen unbedingt, nee. Ne? Außer dass er halt den Siege da zerstört. Er ist halt einfach nur gewalttätig sozusagen, ne? Und das ist halt ein bisschen wenig.
Ja. Und es wirkt dann halt trotzdem letztendlich, als wären die Harkonnen die eigentliche Feinde, die es nämlich eigentlich nicht sind. Also nicht, dass sie jetzt Freunde wären oder so, es sind schon Feinde, aber es sind eigentlich nicht der overarching enemy sozusagen hinter dem Ganzen. Das ist nämlich eigentlich die Space Guild und die Bene Gesserit, ne, aber ja.
Na.
Also eigentlich die Space Guild, aber das kommt selbst im Buch nicht so genau raus, aber mir ziemlich sicher, dass es eigentlich so ist. Ja, und dann fliehen die nämlich nach Süden. Alle. Auch Paul.
Und kommt da dann die Speech mit irgendwie hier, Stilgar kann jetzt nicht töten, ihr Idioten?
Möglich. Hier steht jetzt, dass nur als nächstes, dass Paul das Wasser trinkt.
Ach, stimmt, das kommt, Ja, das kommt dann noch dazwischen. Ja, stimmt, ja, das war ja alles noch gar nicht. Aber war das im Buch?
Was?
War das im Buch, bevor sie Gurney treffen?
Was?
Dass er das Wasser trinkt oder dann auch danach?
Ja, ja, dann nimmt doch die Sardauka gefangen und dann denkt er, er muss jetzt das Wasser holen und dann ballert er sich weg und dann holt
er Chani aus dem Süden. Ach so, ja, genau, weil er das nicht vorhergesehen hat mit den Sardauka und sowas. Halt ja, Scheiße, ja, ja. Er muss Kraft tanken sozusagen.
Genau, weil seine Mutter ist dann schon da, aber Chani eben noch nicht. Und seine Mutter davor aus dem Süden holen lassen und so. Ja. Und deswegen ist die zeitliche Abfolge ist jetzt sozusagen mittlerweile ziemlich anders als im Buch. Es trifft immer mal wieder was zu. Aber insgesamt ist ein bisschen verändert.
Na.
Und da kommt dann Paul, ne, und dann die Frau ist ja angewiesen von Jessica, dass sie alles machen soll, und dann trinkt er da das Wasser und fällt ins Koma, und das ist ja schon dann auch wieder eigentlich so wie im Buch, dann wird Chani geholt von Jessica und die beiden vertragen sich auch ein bisschen. Und was ja wirklich schöner gemacht ist eigentlich als im Buch,
ja,
ist, dass sie dann ihre Träne mit diesem Wasser mixt und dadurch erwacht Paul.
Genau. Ja, das eben
und
fand ich auch deutlich
einfach
cooler.
Nur Nachschütten von Droge.
Genau, nochmal drin riechen und dann.
Droge plus Droge gibt gegen Gift.
Genau. Das war schon deutlich besser so. Und eben, weil das ja auch davor schon mal so ein bisschen angeteasert wurde mit ihren Tränen, weil es irgendwie auch hieß, ja, sie hat auch so eine gewisse Prophezeiung bei ihr eben mit ihren Tränen und was weiß ich, und dann eben mischt sich's und es funktioniert. Und das war eigentlich auch ganz cool.
Ja, und da hat jetzt Paul die Vision von Alia als also von Anya Taylor-Joy als Alia irgendwo am Strand, die irgendwas zu ihm sagt.
Naja.
Ich habe mich noch an deinen Kommentar im Kino erinnern. Ich spiele ja eigentlich überall mit.
Der sieht man in der Schütze echt oft.
Ja, stimmt.
Oft auch eben so kleine Rollen. Aber gut.
Ja, das ist ja auch nur ein Vorbei. Witzig eigentlich, dass Denis Villeneuve im Interview gesagt hat, er hat Florence Pugh nur deswegen gekriegt, indem er ihr versprochen hat, dass das nur im ersten Film so ein paar Szenen gibt, aber im nächsten sie dann sozusagen die Hauptrolle hat, weil er gesagt hat, so hat er Zendaya damals auch gekriegt. Aber eigentlich trifft es noch viel mehr für Anya Taylor-Joy zu, die ja nur diese eine Szene hat. Aber im dritten Film vermutlich, ja, neben Paul wahrscheinlich die Hauptrolle.
Na, okay. Na dann.
Ja, und er kriegt, sagt Alia ihm das? Ich glaube, Alia sagt ihm das. Das passt auch eigentlich ganz gut, dass Jessica die Tochter vom Harkonnen-Baron ist. Dass der Baron ihr Großvater ist sozusagen. Das sagt sie ihm da am Wasser, weil ich relativ witzig finde, weil im Buch ja die Diskussion mit ihm stattfindet vor dem Emperor und sie ihn ja dann umbringt sozusagen, ne? Aber so hat man es irgendwie diesen Story-Arc trotzdem mit drin.
Na. Naja, nee, das ist schon gut, dass sie das auch so gemacht haben mit der Aaliyah, weil das ja sonst echt, ja, es war ja schon echt komisch eigentlich im Buch.
Ja.
Ja. Genau, und dann jetzt, kommt jetzt, die, genau. Ja, die Speech.
Ja. Ja,
die richtig. Homelander-Speech. Sagt, ich bin besser als alle, also brauche ich Stilgar jetzt auch nicht töten.
Was ja passt, ne, also.
War ja auch relativ buchgetreu, auch dass Jessica zwischendurch mal sagt, auf der Junge, also nicht er, also zu sich selber, ne, mach langsam. Und er halt auch direkt, ne, das fand ich irgendwie auch witzig, weil er quasi in den Raum kommt und auch direkt so mit dieser Einstellung, ne, so losbrüllt. Das fand ich irgendwie eigentlich eine ganz coole Umsetzung. Und
ja. Nur, dass halt Gurney eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht dabei ist, aber ja.
Und Stilgar.
Und Shani ihn voll unterstützt eigentlich.
Ja, und es wirkte auch nicht so, also im Buch kam das ja dann rüber, ne, dass die das ja auch davor abgesprochen hatten, so ein bisschen aus Stilgar und Jessica, ja. Dann, wie er das macht und wie dann auch Stilgar reagiert, damit die anderen mitziehen. Ja. Wirkte jetzt im Buch, im Film auch nicht so.
Wobei die letzte Szene dann, wo Stilgar ihm Treue schwört, auch nicht abgesprochen war im Buch.
Ja, genau, das, wo er dann da auf die Knie geht und so, aber davor, dass er so diesen Chant so ein bisschen ansingt, ne, das, also wirkte jetzt zumindest im Film so, als würde er auch einfach nur spontan reagieren.
Ja, ja.
Ja.
Reagieren Sie spontan.
Genau. Und nehmen Sie es auf für YouTube.
Ja, genau. Und ich glaube, da. Wie funktioniert denn das? Warum kommt denn der Imperator eigentlich? Ich meine, er fordert ihn da, aber.
Er schreibt ihm, ich glaube, er schickt ihm eine Nachricht, ne? Er hat doch dann, es gibt eine Szene, wo der Imperator so.
Ich fordere dich.
So eine Briefkapsel öffnet quasi, oder wie man es nennen mag.
Ja,
und das dann
okay.
Da eben mit dem Siegel vom Duke-Ring. Ne? Genau.
Aha, okay.
Ja, und da steht dann drauf, ich lebe noch und komm her.
Ja, okay.
Zeit für ein Duell.
Richtig. Das macht er dann auch, ne?
Ja, mit seiner ganzen Entourage.
Ja. Cool gemacht, ich glaube. Also erstmal filmisch cool gemacht, diese komische Silberkugel da, mit dem er kommt, ne? Also sein Raumschiff.
Ja.
Was sich dann auf, oder sozusagen so dieses Zelt da oder dieses Metallgebilde da erstellt.
Genau.
So wie so ein Palast, der so ein Quick-Building-Palast sozusagen.
Der klappt sich quasi aus, ne, unten drauf Schiff.
Klappstuhl.
Klapppalast.
Genau, ja, aber cool umgesetzt. Also, wie gesagt, das konnte ich mir im Buch gar nicht vorstellen und es wirkt gut.
Ja.
Finde ich auch interessant, dass es sozusagen immer wieder die Szenen, die im Buch echt ganz schwer vorstellbar sind, super umgesetzt wurden, wo du dir denkst, da müsstest du ja eigentlich auch deine Probleme mit haben. Spricht für die Kreativität des Regisseurs ja auch irgendwo. Auf der anderen Seite, man sich dann denkt, ja, irgendwelche Sachen, die im Buch eigentlich ganz gut passen, dann aber auch abgewandelt wurden, wo man sich denkt, ist eigentlich gar nicht nötig, aber okay. Und ein Schild, sind die in Arrakis? Ja. Die sind noch nicht in Arrakis, oder? Es ist doch eher irgendwo in so einer Bay, in so einer Bucht, oder?
Was?
Oder ist ja, wo der Imperator landet, oder ist das?
Also man hat jetzt nicht, weiß
ja,
ich nicht,
Arrakis ob da ist ja in so einer Bucht doch.
Also,
ja. Ich weiß nicht, hat man Arrakis da gesehen?
Das ist Arrakeen, Mensch.
Arrakeen, ja.
Der Planet. ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt, ob es da hinten dran war.
Ich glaub's
nicht,
weil da waren doch die ganzen Sadoka aufmarschiert, auch auf diesem großen freien Feld.
Na,
wo sie dann kommen mit ihren Würmern und Ding und Zeug. Und ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht.
Ja, weil der Ball hat ja auch dann die Atomics hinten dran,
ja.
Ne?
Ja. Aber, ja. Meinen auch das Ganze, dass quasi die Fremen den Krieg gewonnen haben und Rabban zurückgetrieben haben und er eigentlich nur noch diese Bucht um Arrakis da hält und so. Das findet ja alles nicht wirklich statt.
Naja, nee, klar, weil er auch zu dem Zeitpunkt eh auch Fate das Kommando übernommen hatte, der ja dann aber auch nach dieser Siege-Stabe-Aktion auch da war ja dann auch nichts mehr, ne? Also,
nee, komisch, das hätte man halt Schiff da nicht hatten und mit den Raketen einfach die ganzen Atomics abgefangen und die Würmer zerstört, aber.
Ja, eben, das haben sie dann irgendwie nicht ganz konsequent zu Ende geführt, ne? Oder halt kein, ja, das war dann irgendwie kein Thema mehr und irgendwie muss man es halt dann so hinnehmen. Aber lässt Fragen offen.
Lässt schon ein bisschen Fragen offen, ja. Ja. Wobei es im Buch auch Fragen offen lässt.
Nee, klar. Ja. Ja, eben allein schon die ganze Sache mit, weiß gar nicht, war der Sturm da ein Thema auch im Film?
Ja, doch, glaub auch, okay. Ja.
Aber der kam ja dann ein bisschen später, glaub, ne, als dann der Kampf schon losging und dann.
Ja, ja.
Weil da eben, das war ja im Buch auch so seltsam, ne, weil der Sturm losgeht und dann ballern so die Raketen. Aber ja. Im Buch. Hab ich Buch gesagt?
Ich weiß nicht, ständig so viel Buch und Film.
Es war auch geil bei Ihnen, weiß ich, vielleicht habe ich es schon gesagt, letztes Mal bei Ihnen der Zusammenfassung letztens, die ich gemacht habe, bei einer Folge noch nicht so lange her, da habe ich irgendwie auch gesagt, dass der Baron die Harkonnens unterschätzt hat und du hast mich nicht mal korrigiert. Also mir ist selber nicht aufgefallen, aber dir schon da auch nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht genau zugehört. Ja, und dann, genau, gibt's die Offensive, wo sie ja dann eben auch angreifen. Das haben wir ja implizit jetzt gerade schon erzählt. Ja. Und dann ist ja so, dass der Baron ist beim Imperator, ne? Also irgendwie sprechen die doch vor oder so. Und in dem Moment greift Paul an, ihnen den Raum oder so.
Ja, genau, die sind dann noch drin und dann geht's schon rund, aber eben, da können sie schon nicht mehr fliehen. Genau. Und dann kommt Paul rein.
Und ja.
Nee, weil es ja dann erst noch so ein bisschen mystisch, ne? Da war dann so ein bisschen Rauch noch und dann sind die Sardaukar da rein, dann hört man ein Geschnetzel und dann kommen aber nur Paul und seine Fremden raus.
Ja, ja, ja.
War natürlich klar, ne? Also so ein bisschen wie bei Dragon Ball, ne? Wenn dann die Leute irgendwo scheinbar geschwächt sind, dann ballern alle drauf und grinsen schon, so denken, ja, aber jetzt haben wir ihn, dann kommt er aus dem Rauch raus und ist
beschadet.
Beschadet, genau, danke.
Und vor den ganzen Leuten bringt Paul dann aber den Baron um, ne?
Ja, genau, nennt ihn noch Großvater, ne?
Ja, fand's trotzdem strange, aber okay. Ich meine, klar, Alia hatten sie nicht, die ihn umbringen kann, aber ich weiß nicht, irgendwie.
Ah, es war ja auch dann, ne, also der Emperor schreit ihn ja dann auch ein bisschen an, also bevor dann Paul da reinkommt, Emperor schreit den Baron ein bisschen an.
Ja, ja.
Und dann
ja.
kam ja auch der Sardaukar, als dann der.
Ja, und cuttet seinen Lebens.
Genau, Dings haut da. Ihn dann da runter, damit er da hochkriechen muss. Und dann eben war ja noch diese Szene, ne, wo er dann da so hochguckt zum leeren Thron, weil er dann alle so ein bisschen in Sicherheit gegangen sind.
Ja.
Und noch so hochkriechen will. Ja, es war okay, aber. Ja, seine Ambitionen in Richtung Thron kamen ja auch davor nie raus, ne? Also das war ja im Buch auch mal ein Thema, das haben wir vielleicht gar nicht erwähnt.
Mehrfach,
dass eben der Baron da ja eigentlich auch drauf schielen will, dass vielleicht Fate sogar auf dem Thron sitzen kann und dann eben kriecht er da so symbolisch hoch. Das war vielleicht, haben sie irgendwie versucht, ein bisschen viel irgendwie Symbolik da reinzubringen, aber ja.
Da hätte ich es jetzt echt, ich weiß nicht, jetzt da besser gefunden, wenn der Baron irgendwie von mir aus, keine Ahnung, flüchtet, weil er ein feiger Sack ist und draußen einfach vor irgendjemandem noch lieber hätte Halleck den umgebracht, wie sie die ganze Raban-Geschichte aufgelöst haben. Ne?
Ja, weißt stimmt. Du,
dass er irgendwie rausflüchtet, wegrennt und Halleck sieht ihn und wirft ihm irgendwie Schwert in den Rücken oder so, keine Ahnung. Aber okay, ist halt jetzt so gelöst und und dann kommt nämlich das auch, dass nach der Szene kommt auch kommt der Raban und Gurney, der mit seinen Leuten die verfolgt und ja, der Raban stellt sich dann noch und bäumt sich auf und wird dann mit einem Schlag gefällt sozusagen. Was soll denn das? Ja.
Also da
weiß ich, wenn man schon einen Kampf erfindet, den es im Buch nicht gibt und den man auch nicht braucht, dann doch wenigstens irgendwas Episches. Ja. Episches. War mal episch hier.
Nee, also eben ein bisschen hin und her hätte schon noch gehen können. Also der Kampf muss ja nicht so lang gehen wie dann der Endkampf später, der andere. Nee,
aber ja.
Also eben wie gesagt, ein Move und er sticht ihn ab und das war's dann. Das war dann Gurney's Redemption sozusagen. Ne? Also ja, die er im Buch nicht bekommen hat, von dem er ist ja irgendwo auch ein bisschen versöhnlich für den Charakter, ne, dass er die dann im Film kriegt. Fand ich dann auch für ihn okay, weil er tat mir im Buch ein bisschen leid, aber ja, das hätten sie dann doch ein bisschen länger inszenieren können, wenigstens. Das auch Raban, weil der war irgendwie auch immer nur eine arme Sau die ganzen zwei Filme lang. Ja. Also der hat irgendwie gar nichts hinbekommen, ne, wurde auch noch so easy gekillt. Also
ja.
Schon ein bisschen schade, auch nicht für den Schauspieler, aber gut. So leicht konnte man Batista damals nicht umhauen.
Nee, 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 also. Aber ich meine, Josh Brolin.
Ja.
Der kann ihn auch wegschnipsen.
Das stimmt.
Dann Thronraum. Thronraum. Arakin, da sind sie dann aber in Arakin.
Also in der Halle, so wie im Buch auch dann, ne?
Ja, eben. Ja. Genau, in der...
In der Halle.
Im ehemaligen Schloss da, wo dann eben, ja, alles das rauskommt, was im Buch auch, er will dann Irulan heiraten, Shani ist ein bisschen... Also im Buch ist sie ja da unterstützend und er sagt ja, dass sie immer... Ja, sie Haya ist und immer an seiner Seite stehen wird und so. Im Film ist sie ein bisschen angepisster und geht komplett auf, geht sie sogar dann eigentlich gleich?
Ich glaub's,
ja, ich glaube eben, ja, ich glaube sie geht dann eben auch raus und sagt, nee, mach deinen Scheiß alleine, was genau. Eben.
Das Foreshadowing ist schon.
Nee, überhaupt nicht. Also was dazu führt, dass der dritte Film definitiv nicht so verlaufen kann wie das dritte Buch. Okay. Also diese Opposition gibt's nicht. Also die ist nicht im Buch.
Okay.
Ich frage mich auch, wie man da echt wieder rauskommen will, aber keine Ahnung. Ich glaube eher an eine Versöhnung wieder, aber ja. Schauen wir mal.
Oder sie gehen einfach komplett off-script sozusagen im dritten und sagen, ja. Okay, wir machen einfach selber was, ne?
Ja, das kann auch sein, vor allen Dingen, wenn er halt nur drei Filme machen will. Weil, so wie ich jetzt in den Interviews gehört habe, will er Messiah verfilmen, also nur das Buch, nicht das nächste Buch noch. Und wenn es damit enden soll, dann müsste man wahrscheinlich auch anders enden wie Messiah, weil Messiah mit einem Cliffhanger endet.
Okay.
Quasi. Also nicht, also quasi. Aber da werden wir ja noch dazu kommen, okay. Um nicht zu viel vorzugreifen. Shani geht und der Imperator, wie halt im Buch auch, denkt sich, nee, will ich irgendwie nicht. Ah, ja, da kommen doch jetzt auch, hier kommt doch die Info, dass die hohen Häuser gekommen sind in den Orbit, mhm. Weil sie vom Baron geholt wurden. Was ja auch ein bisschen anders okay. Ist als im Buch. Weil hier kommt sozusagen raus, dass der Baron eigentlich seinen Plan, die Hohen Häuser gegen den Imperator auszuspielen, jetzt durchführen wollte.
Mm.
Das kommt im Buch ja nur mal raus, dass er das irgendwie vorhat, aber nicht wirklich. Und die Hohen Häuser kamen ja schon mit dem Imperator sozusagen.
Ja, eben deswegen ist das ein bisschen komisch, dass es jetzt plötzlich der Plot vom Baron so ein bisschen da Richtung Thron aufkommt, was ja eben davor nie war. Ja, stimmt.
Ja, wie im Buch, im Film droht Paul dann, wobei im Film droht er dann mit den Atomics, die Spice Fields zu vernichten. Im Buch hat er ja dieses Wasser des Todes.
Ja, genau.
Macht mehr Sinn mit den Atomics, um ehrlich zu sein, weil...
Ja, die Erklärung im Buch war schon ein bisschen komisch.
Eben, warum wir jetzt an der einen Stelle ein Tröpfchen von dem Zeug in den Boden machen und dann alle Würmer sterben. Nee.
Ja. Was aber gar nicht war, ne, im Film, oder? Waren die Space-Gilden-Leute?
Nee, die waren nicht da, leider.
Ein bisschen schade.
Das finde ich total schade, um ehrlich zu sein, weil ich ja immer noch der Ansicht bin, dass eigentlich die Gegner waren. Die haben alles orchestriert. Ja. Die haben alle gegeneinander ausgespielt. Das kommt da ja auch so ein bisschen raus, dass sie kein Interesse haben, selber Arrakis zu kontrollieren, sondern dass sie alle immer gegeneinander ausgespielt haben, aber quasi sich damit trotzdem auch in Abhängigkeit begeben haben. Und dass es quasi Paul gegen die Gilde ist und nicht Paul gegen irgendeinen Imperator. Aber ja, okay, ja. Sind nicht da.
Genau.
Kommen dann im dritten Film.
Und Dings ist auch nicht da, ne? Harvard kommt ja auch gar nicht mehr vor.
Harvard kommt gar nicht mehr vor, ne.
Denn man sieht ja auch nicht, wie er irgendwie stirbt im Einsatz, zumindest erinnere ich nicht. Aber ja, da ist eine Szene mit eben der Nadel und sowas im Buch, ne? Gibt's nicht.
Nee, stimmt, ja, keine Nadel, die aus der Hüfte schießt.
Nee, ja, die gibt's bei Fate auch nicht, aber eben bei ihm war es ja die Nadel in der Hand, mit der er vielleicht Paul hätte töten sollen. Und dann bricht
er
zusammen.
Ja.
Was?
Fenring.
Ja, das war die List von denen. Ja,
also, ach so, Harvard. Ja. Harvard mit der Nadel. Fenring, stimmt, der ist auch nicht drin. Ja, ja gut, ja. Weniger Plans with him.
Genau, und dann stirbt er da, gibt er ja zusammen in Pauls Arm und zeigt den anderen die Nadel und sagt, haha, ja, hab's ja, nicht ja. gemacht. Haha, hab's nicht gemacht.
Harvard hat's nicht gemacht. Harvard hat's nicht gemacht. Ja, nee, hier ist einfach ein Fight zwischen Fate Rauter und Paul und eben ist auch anstrengend und ich weiß nicht, da ist doch auch nicht so, dass Fate wieder so ein Prick ist wie im Buch, oder? Weil im Buch ist doch er doch eher
genau
Gift-Tricks.
Ja, eben da, der hat die Nadel an der Hüfte irgendwie und ja, im Buch nicht und da kämpfen sie halt normal sozusagen und
Ja, das schlägt ja fehl, aber er trifft doch Paul und hat ja auch an der Klinge sozusagen ein Narkotikum, was Paul neutralisieren kann mit seiner Quiesatzkraft.
Ja.
Diese Reime mit dem. Ja. und dann trifft doch Paul ein Fate und der pusst doch dann so rum, ich wurde vergiftet. Blablabla.
Das fand ich okay, dass sie das rausgelassen haben. Hätte auch jetzt zu dem Film Fate nicht so gepasst.
Nee, hätte nicht zum Film Fate gepasst. Ja. Aber deswegen sage ich, Fate war im Buch einfach schon auch ein B-Values zu sein. Ja. Ne? Ja. Rechts, ja.
Ja. Ja, doch, das stimmt schon ein bisschen. Genau, keine Tricks within Tricks, aber dann eben, und dann eben, also auch am Schluss dann, dachte ich auch kurz, da trifft Fate ihn da dann schon auch mal ordentlich. Also nicht nur irgendwie so ein Slice, sondern er stabbt ihn dann schon mal.
Ja.
Und Paul stabbt zurück und killt ihn dann. Und da habe ich auch gedacht, okay, da haben sie mehr, hat er mehr Damage gedealt sozusagen als im Buch. Aber ja, das war dann das Ende von Fate und.
Ja, der Imperator. Der übergibt sich dann, ne, erkennt es dann an, ne, und dann
genau, da gibt es auch keinen Stare-Down mit Count Fenring, weil wie gesagt, den gibt es ja auch nicht.
Ja, ist auch die Fenring-Frau ist auch nicht dabei, ne?
Ja.
Wobei die ist auch nicht im Buch dabei, aber.
Die Fenring-Frau. Ach so, die Dings, ja. Nee, ich dachte, ich habe jetzt gerade in die Dings gedacht, weil das war ja dann da auch noch kurz, aber das war vielleicht davor, ne, dass dann die Mohiam irgendwie was sagt, ne, und dann Paul seine Voice direkt an sie verwendet. Ah, ja, und das fand ich im Buch aber cooler, weil die ein bisschen länger sich unterhalten, er erst nach einer Zeit dann die Voice verwendet. Ich hatte das Gefühl, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, dass er im Film relativ bald mal das dann raushaut in ihre Richtung. Aber ja, nur eine kleine Veränderung.
Und dann heißt hier, die Häuser erkennen Pauls Ascendancy nicht an als neuer Imperator. Und er befiehlt, dass sie angegriffen werden.
Ja. Und dann rücken sie auch direkt aus, ne? Also ich erinnere mich an die Szene, als sie dann da in diese Gleiter steigen und
gleiten.
Und Stilgar noch so ein bisschen eben sagt, ja, für eben Isan Al-Gaib und so, keine Ahnung. Und eben, und dann gibt es, glaube ich, auch die Szene, dass Ashani dann da ihre Haken vorbereitet und einen Wurm ruft, weil sie sagt, okay, ich verpiss mich.
Genau, da ist erst, wo sie geht. Weil da verbeugen sich dann alle vor Paul und da geht sie dann. Holt ihren Wurm und verpisst sich. Ja, bisschen mehr wie im Buch. Jetzt verstehe ich auch sozusagen, warum, also es war ein bisschen irritiert nach dem Film, warum sie sagen, hier die Häuser erkennen das nicht an und so. Weil im Buch ordert er ja sozusagen die Gildenleute. Ordnieren die Gildenleute wild durcheinander.
Das ist auch noch die Orgie.
Die ordern ja die Leute da oben, dass sie sich zurückziehen, ne, die Häuser.
Ja.
Dadurch, dass es fehlt, okay, jetzt verstehe ich, es folgt ja der Dschihad.
Genau.
Und der hat irgendwie im Buch echt keine gute Begründung. Und die kriegt er auch nicht im nächsten Buch, was im Übrigen einen 12-jährigen Zeitsprung hat.
Okay.
Damit die Leute das checken, hat man das wahrscheinlich eingebaut. Damit man im nächsten Film sagen kann, gab ja mega langen Krieg, der das ganze Universum irgendwie, keine Ahnung, 40 Milliarden oder wie viel er getötet hat. Oder 400 Milliarden, ich weiß nicht, das kommt irgendwann mal vor. Okay. Habe ich aufgeschrieben, sage ich dann. Ja, auch geiler Hitler-Vergleich im Buch, dann ist ja echt geil.
Okay.
Okay. Nein, ist nicht geil, schrecklich. Ja.
Also an die Szene, dass es dann hieß, sie haben es nicht anerkannt, kann ich mich jetzt
doch, doch.
Gar nicht erinnern, aber ja, ja, ja klar, muss ja sein, damit es zum Dschihad kommen kann, ne? Also.
Ja, aber im Buch kommt es zum Dschihad, obwohl die einfach das anerkennen.
Also. Ne, das ist
ja.
Seltsam.
Ja, das wird auch nie so richtig irgendwie thematisiert, aber okay. Ja, und damit ist es vorbei.
Vorbei, ja.
Ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr gut, ich fand ihn ein bisschen schwächer als den ersten.
Ja, hätte ich auch gesagt, eben der erste wirkte irgendwie ein bisschen runder so.
Ja.
Insgesamt eben der zweite eben, fand eben gerade auch die Hakon-Szenen haben mich manchmal so ein bisschen rausgenommen, also vielleicht auch rein optisch
ja,
einfach
ja.
ein bisschen, aber eben auch, weil ich ja noch die Charaktere dann doch eben ein bisschen zu einseitig fand jeweils. Da war irgendwie, es war zu wenig interessant, denen jetzt irgendwie zuzugucken, zu wie sie sich entwickeln oder wie auch immer, weil das halt auch nicht großartig passiert ist, ne? Da war jetzt kein so ein Character-Arc jeweils dabei. Und es ist schon auch immer cool, finde ich, bei solchen Filmen generell oder so Fantasy-Sci-Fi-Sachen, wo man auch dann Protagonisten und Antagonisten so ein bisschen aufbaut, dass man auch vielleicht den Antagonisten so ein bisschen hier und da nachvollziehen kann. Das macht es eigentlich immer interessanter. Das fand ich jetzt zum Beispiel bei Dune insgesamt nicht unbedingt, wenn, also ja, im Einser ging es vielleicht noch deswegen eher, weil es einfach auch der Anfang war. Auch da war ja der Baron schon so ein bisschen der halt der einfach der Böse, der auch selber die Leute killt und so. Aber eben, das war dann, dadurch, dass sie dann mehr Screentime hatten im Zweier, haben sie dafür dann sich dann trotzdem keine Zeit genommen. Das war ein bisschen schade. Eben von dem her finde ich den ersten auch ein bisschen besser insgesamt.
Ja, also ich meine, dafür kann der Regisseur jetzt auch nichts, aber
nee.
Das Thema ist halt auch einfach, dass die Einleitung, dieser erste Film, das Wasser verfilmt hat, langsamer, ausführlicher und nachvollziehbarer erklärt war.
Mm.
Und der zweite, wie im Buch, etwas rushed wirkt von der Story.
Ja.
Also es passiert sehr viel Bam, Bam, Bam. Und ist
Bam.
Teilweise nicht so ganz logisch nachvollziehbar. Ist aber im Buch genauso. Also
ja.
Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, ja, der erste, den fand ich fast schon ein bisschen lang und den zweiten, den fand ich ein bisschen gehetzt. Ja,
okay.
Aber so ist halt die Vorlage. Also.
Also eben, aber wo auch selbst der erste kam mir eigentlich relativ kurzweilig vor, eben beim zweiten, ja, eben, das stimmt
ja,
schon.
Ja, also mir auch.
Da war schon ein bisschen. Aber eben, es gab schon wenig, auch wenig ruhige Szenen, ne, gerade so im Siege oder so,
yeah.
Hier und da. Ja, aber.
Ich kann nachvollziehen, dass Leuten der erste Film lang vorkommt, war bei mir jetzt auch nicht der Fall, auch bevor ich die Bücher gelesen habe, nicht der Fall, weil ich es total spannend fand, auch wie die Welt und alles introduced wird und so. Also es hat wirklich auch großen Spaß gemacht, den nochmal anzugucken.
Ja.
Und es also wird die auch, wenn der zweite Mal zum Streaming sozusagen verfügbar ist, auch irgendwie als so hintereinander mal gucken. Aber ich kann es nachvollziehen, dass diese Eindrücke so ein bisschen entstehen, aber ich finde es halt interessant, weil es ist schon sehr nah an der Vorlage, die ist einfach so.
Was aber eben mal doch schon mal deutlich besser war im Film zumindest, dass man auch einfach ein bisschen diesen Konflikt zwischen Fremen und Harkonnens mehr mitbekommen hat, weil das hat ja echt im Buch
ja.
ein bisschen gefehlt, hier und da, der Kontext, was da eigentlich los ist und so, das war eigentlich schon ganz nice und klar, halt natürlich auch, sah natürlich auch nice aus, wie es im Film gemacht wurde insgesamt, ne, aber es ist eigentlich fast bei allen Denis Villeneuve-Filmen, so die Cinematography ist schon echt immer sehr gut, ne, also schon echt immer, also außer wie gesagt, von mir ist die Hakon GD Prime-Szene jetzt für mich persönlich, fand ich jetzt nicht so hübsch.
Zu
grell irgendwie oder zu, ja, keine Ahnung, irgendwie.
Zu stilisiert.
Komisch, ne? Aber ansonsten schon nice.
Ja, also was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, was man, finde ich, schön sehen kann, passt jetzt halt auch, weil wir irgendwie beides verpodcastet haben, wie man sinnvoll eine Storyline eines Buches recht stark verändern kann und trotzdem die Essenz genau beibehält im Vergleich zur Witcher-Serie, mir das auch versucht und halt gnadenlos damit scheitert, weil man quasi. Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich wollte vorhin schon sagen.
Den Kontext zerstört quasi damit.
Na, dass sie eben dann vielleicht im dritten Dune-Film sowas machen, wie die zweite Witcher-Staffel, einfach quasi so ein bisschen vom Grundwerk inspiriert sind, aber komplett. Ja. Okay.
Ist halte es für wesentlich schwieriger, weil ich das nächste Buch für
schwach ja. halt.
Ja. Okay. Naja, schwach nicht, aber an vielen Stellen gefällig geschrieben sozusagen. Okay. Wird spannend. Ich glaube, man kann da trotzdem was Gutes draus machen. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass der dritte Film besser wird als das Buch. Mm. Aber eben, das fand ich einfach nur einen interessanten Kontrast, dass es denen eben einfach wirklich gut gelingt und den anderen nicht. Und was für mich einfach auch bleibt von den zwei Filmen, ist, wie geil man Szenen inszenieren kann, die im Buch ganz schwer waren zu beschreiben. Also das ist schon echt ein Talent, dass man aus so wenig Material so ein gutes Bild machen kann, sozusagen.
Ja, es ist halt auch je nachdem, ne, wenn halt so imposante Szenen nehmen, wie jetzt der Wurmritt und sowas, ne, ist halt auch, sag ich mal, jetzt von einer anderen Perspektive als Autor wahrscheinlich trotzdem halt auch irgendwie schwierig zu beschreiben, dass es gescheit rüberkommt, ne, und dann im Film hast du halt das perfekte Medium für sowas, ne.
Ja.
Na, das war schon nice.
Noch ganz kurz, weil wir ja eh schon, aber das wussten wir letztes Mal schon, dass wir recht lang werden. Zu den Besetzungen. Es gab ja nicht so viel neu. Von dem her brauchen wir die wir letztes Mal schon besprochen haben, jetzt nur zwangsläufig nochmal aufnehmen.
Oscar Isaac hat gefehlt.
Ja. Ja. Austin Butler kam dazu als Fade Rauter. Das hat er schon gut gemacht, ne? Also ich meine, so wie der Charakter geschrieben wurde, passt er gut, sieht halt ganz anders aus, wenn man ihn normal sieht.
Ne, klar, ich meine, sie haben ihn halt noch ein bisschen psychotischer irgendwie gemacht im Film, aber ja, so wie sie das machen wollten, hat es ja irgendwie gepasst.
Ich habe ein Interview mit Stellan Skarsgård gesehen, der gemeint hat, es war schon sehr, sehr beeindruckend, der muss es irgendwie alles von ihm reingezogen haben und dann sogar versucht haben, oder so. Der Austin Butler sogar versucht, seine Stimme sozusagen so ein bisschen in die Richtung zu bewegen vom Skarsgård, dass er sozusagen wie der geborene Erbe wirkt, sozusagen.
Na, witzig.
Ja, lass einfach 10-mal sozusagen. Florence Pugh als Irulan funktioniert auch gut, ne?
Ja.
Wobei witzigerweise das auch genauso gut Anya Taylor-Joy hätte spielen können, ne? Also ich meine, Irulan ist groß und blond, groß ist Florence Pugh jetzt nicht. Wobei sie im Film jetzt auch nicht so klein wirkt, wie sie ist.
Ja, und Dings, Lea Seydoux halt, ne, aber sie hat ja auch nur irgendwie 2-3 Szenen.
Bin ich gespannt, ob sie die im nächsten Film mit dazu nehmen.
Mm.
Christopher Walken als Emperor.
Ja.
Funktioniert, ist halt so eine klassische Emperor- Figur.
Ja, eben, wobei ich halt eben Christopher Walken ist halt immer so ein bisschen, ich finde, der wirkt halt immer so verplant irgendwie, auch wenn er dann so eine Figur spielt. Ich meine, vielleicht war das auch ein bisschen der Sinn der Sache, aber ich fand im Buch kam der Emperor schon auch noch mal irgendwie ein bisschen stärker rüber, in Anführungszeichen, als Persönlichkeit. Das fand ich jetzt im Film eigentlich nicht unbedingt. Ja. Weiß nicht, da wirkte er von Anfang an irgendwie relativ, irgendwie so fragil, aber ich habe das Gefühl, das hat auch einfach was mit Christopher Walken zu tun. Ich fand es cool, ihn mal wieder zu sehen in dem Film, aber ich fand ihn jetzt nicht so die optimale Wahl, ehrlich gesagt, zumindest für die Buchvorlage.
Ja, weil der Emperor ist ja auch ein Sadoka, darf man nicht vergessen. Da gibt es nämlich ein Zitat mal, wo der beschrieben wird, dass er eben auch Sadoka ist und irgendwie auch sehr südländisch
noch
feine Linien hat, aber trotzdem auch ein schlechter ist.
Ja, rote Haare also, eigentlich, ne? Ich meine,
stimmt,
Muss er nicht dann auch.
Es wird ja beschrieben, dass er recht viel Ähnlichkeit mit dem Duke hat. Hätten ja einfach auch nochmal leben
können. Schon. Das wäre ja geil gewesen.
Ein bisschen andere Maske und da ist er wieder.
Ja. Nee, eben von dem her, das war so ein bisschen.
Könnte mir auch zum Beispiel von What We Do in the Shadows Nandor vorstellen.
Nein, das hast du letztes Mal, glaube ich, gesagt. Auch schon.
Ja, so als, ne, der ist ja auch riesig und was weiß ich und sonst wie.
Ja.
Aber eben funktioniert halt als Imperator-Charakter, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Shishakli hat auch eine Schauspielerin, brauchen wir jetzt nicht extra diskutieren, weil irgendwie, ich weiß nicht, gab es jetzt nicht wirklich als krass, okay, die kommt aus Genf, aus der Schweiz. Heißt Suhelia Jakub. Genau die.
Nee, ist das die, die auch in Dingens war? Das fällt mir jetzt immer gerade auf, dass sie ein bisschen so aussah wie die bei Game of Thrones, die ach Gott, diese Wildling-Frau, die ganz am Anfang mal im Wald Dingens trifft. Fucking Jesus, wie heißen die Leute? Bran und Theon, als er noch bei den Starks war, und dann ist sie auch in Winterfell länger und wird später von Dingens gekillt, von dem Psycho-Spasti.
Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ja, von wem du redest, aber nein.
Okay. Also. Hä, mir sind echt gerade keine Namen eingefallen irgendwie. Ja, so. Dachte nur gerade, die sah ein bisschen so aus, jetzt wo ich an die Schauspielerin gedacht habe, aber wahrscheinlich war es, also eben, wenn es so wäre, dann würde es da stehen.
Ja, ansonsten ist ja nur Anya Taylor-Joy, die aber auch gar nicht offiziell im Cast auftaucht, sondern wohl Cameo-Auftritt hat. Ja, von dem her sind wir eigentlich durch, wa?
No.
Hat ja auch lang genug gedauert.
Ja.
Und dann
geht's weiter mit dem nächsten Buch.
Richtig. Sind wir alle schon gespannt? Nächstes Mal erste Folge, immer jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber in. Woher kommt das?
Keine Ahnung.
Ist doch
Erich Kästner.
Ah, aha, okay. Was? Stufen von Hermann Hesse?
Ah.
Ja, ist irgendwie ein echter Haar.
Hm.
Okay, jetzt jetzt ist vorbei. Leute,
haut mal rein.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.